Also ganz grob genommen kann man sagen, ja, so ab Anfang 40, Mitte 40 und dann ja, bis ungefähr die 60 rein. Also eine ganz schön lange Phase, wo sich viel tut und wo nicht alles schlecht ist. Sagen wir gleich schon mal vorweg.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit wesentlich mehr einbringen und ihren beruflichen Weg aktiv gestalten wollen. Ich bin Host des Podcasts und ich habe immer die große Ehre, ganz wundervolle Gästinnen einladen zu dürfen und die auch zusagen. Und diesmal freue ich mich auch sehr, denn es ist ein Thema, was wirklich, wirklich, wirklich ganz stark in den Fokus gehört. Und dazu habe ich mir zwei Expertinnen eingeladen. Ich habe einmal Frau Dr. Ute Bambrig dabei und Frau Claudia Ries. Sie sind gefragte Experten zum Thema Wechseljahre und vor allen Dingen auch, wie das so im Job gut funktionieren kann. Und ihre Beiträge erscheinen vor allen Dingen, vielleicht hast du von ihnen auch schon gelesen, in der Apothekenumschau, im Handelsblatt, auch in der Tagesschau und in vielen anderen Bereichen. Und ganz, ganz toll, Sie haben kürzlich ein neues Buch veröffentlicht oder beziehungsweise gemeinsam ein Buch veröffentlicht und das nennt sich Menopower. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide zu Gast seid. Wir haben heute tatsächlich auch die Premiere, dass ich zwei Gästinnen gleichzeitig habe. Das heißt, es wird heute noch interaktiver, noch mehr Dynamik drin sein. Darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Christine. Wir freuen uns auch sehr, dass wir heute bei dir sein dürfen.
Herzlichen Dank. Ja, das wird so aufregend und ich bin so gespannt, weil es ist immer schön, so einfach unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und vor allen Dingen auch Know-how in die Welt zu tragen, gerade bei Themen, die wirklich auch tabuisiert lange waren, teilweise sind und wo wir einfach vor allen Dingen aktiv nach vorne, gerade was uns Frauen auch betrifft, gehen dürfen und müssen. Und bevor ich wirklich mit dem Thema anfange, möchte ich gerne eine Frage stellen, die ich allen Gästinnen stelle. Und zwar, wenn ihr so an das Thema Female Leadership denkt, also Frauen in Führung, was kommt euch da für ein Gefühl oder auch für ein Bild in den Kopf?
Also ich starte vielleicht mal. Also vor allem natürlich, du hast es ja auch gefragt, was es vor allem jetzt für das Jahr 2026 bedeutet. Ob das unser Thema Menopause bezogen, würde ich mal sagen, Klarheit und Souveränität, weil wir uns immer mehr bewusst werden, was wir eigentlich können, was unsere Stärken sind, was weibliche Stärken sind, was weibliche Führungskraftstärken sind. Und das ist, finde ich, extrem wichtig, auch gerade in der Lebensmitte wird das vielen Frauen immer stärker bewusst, was sie eigentlich können, was sie nicht verbergen sollten. Und deswegen ist das für mich eigentlich so eine Klarheit, die auch viele dann in der Lebensmitte nochmal neu entwickeln, wenn sie nicht schon vorher gehabt haben. Aber das ist für mich eigentlich also der Oberbegriff und dafür steht für mich eigentlich Female Leadership.
Voll schön. Voll schön. Ja, und das ist so gut, dass wir das so nochmal klar ausdrücken. Und jetzt ist, wenn wir über das Thema Menopause, Wechseljahre, wenn diese Begriffe so fallen, dann sind Frauen an unterschiedlichen Standpunkten, muss man ganz klar sagen. Je nachdem, in welcher Lebensphase sie sind, vielleicht sind sie irgendwo Mitte 30, da ist das Thema vermeintlich noch weit weg. Oder sie sind vielleicht Anfang 30, da ist es noch weiter weg. Ja, und dann gibt's Frauen, die merken, oh, irgendwie rückt das Thema näher. Bin ich da schon drin oder nicht? Was bedeutet das überhaupt? Und vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen abholen. Was sind die Wechseljahre? Was ist die Menopause? Was gehört da so ein bisschen auch dazu, damit ich verstehe, wo ich mich als Frau vielleicht auch befinde?
Ja, vielleicht kann ich noch mal so einen allgemeinen Satz dazu sagen. Also tatsächlich, viele Frauen wissen gar nicht, dass sie in den Wechseljahren sind oder sie kennen eigentlich nur den Begriff. Natürlich hat sich in den letzten Jahren, würde ich jetzt mal sagen, 2, 3, 4 Jahren schon einiges getan, weil du eben vom Tabu gesprochen hattest. Da wird einiges aufgebrochen. Man hört es auch in den Medien. Und es wird auch gut zunehmend darüber informiert, was ist das? Es gibt Fachliteratur und Sonstiges, können wir gleich was zu sagen, was die einzelnen Phasen sind. Aber was mir vorab immer wieder auffällt, es ist nach wie vor ein wahnsinniges Unwissen oder Nichtwissen da, was da passiert. Okay, irgendwann kommt das, wann fängt das an? Das ist natürlich bei jeder Frau unterschiedlich, aber man denkt, ach so 1 bis 2 Jahre, irgendwas rund um die 50 und danach kann ich keine Kinder mehr kriegen und ich schwitze und ich werde vielleicht ein bisschen zickig, ich sag das mal so salopp, und dann war's das. Aber genau das muss man aufbrechen und die Wechseljahre, sie werden grob in 4 Phasen eingeteilt, also man spricht von der Prämenopause, Perimenopause, Menopause und Postmenopause. Das sind jetzt erstmal Begriffe, die hört man immer wieder, die kann man schön durcheinander wirbeln. Der Oberbegriff ist tatsächlich Menopause oder Wechseljahre. Und es geht tatsächlich viel, viel früher los, als viele denken. Also dieses, was ich gerade schon gesagt habe, so mit 50 anzufangen oder kurz vor 50 und wenn die letzte Periode dann war, dann bin ich in den Wechseljahren. Nee. Da schleichen sich ganz langsam schon die ersten kleinen Anzeichen an, die man häufig gar nicht mit den Wechseljahren in Verbindung bringt. Und das kann tatsächlich ab Anfang 40, Mitte 40 losgehen, dass man vielleicht unter Herzstolpern leidet oder schon mal nachts irgendwie ein bisschen schwitzt, Nachtschweiß hat oder solche Dinge. Oder dass man ein bisschen dünnhäutiger wird. Genau, das ist die Prämenopause. Und die Perimenopause sind eigentlich so die 1-2 Jahre, bevor die Menopause ist. Also wenn es vorbei ist mit der Menstruation. Da wirbelt ganz, ganz viel durcheinander mit den Hormonen. Und die Menopause, das ist tatsächlich nur ein einziger Tag im Leben einer Frau, den man aber erst ein Jahr nachher tatsächlich bestimmen kann. Und zwar ist das der Tag der letzten Menstruation. Aber da ich ja nicht weiß, ob da noch was kommt oder nicht oder wie auch immer, weiß man das gar nicht und fast keine Frau weiß genau, wann dieser Tag war. Und irgendwann denkt man, ach, das ist jetzt aber wirklich schon lange weg, da ist ja schon lange nichts mehr passiert. Ist das jetzt ein Jahr her oder anderthalb oder so und so? Und tatsächlich ist es dieser eine Tag und dann ein Jahr nach der Menopause kommt man in die Postmenopause. Und das ist die längste Pause, wo es auch hormonell ruhiger wird, aber noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und die kann tatsächlich mal, Achtung, keine Angst kriegen, 10 bis 15 Jahre dauern. Das ist aber nichts so Dramatisches, aber da tut sich noch so ein bisschen was, aber da groovt es sich langsam ein. Genau, also ganz grob genommen kann man sagen, ja, so ab Anfang 40, Mitte 40 und dann ja bis in ungefähr die 60 rein. Also eine ganz schön lange Phase, wo sich viel tut und wo nicht alles schlecht ist. Sagen wir gleich schon mal vorweg.
Nee, ohne Frage, ja. Also ich erlebe das auch im Umkreis, dass viele Frauen auch im Umbruch sind. Ja. Und auch so, was die eigene Lebenseinstellung, Stil angeht und so weiter. Und ich finde es, ne, das ist jetzt, du hast es auch so beschrieben, so die verschiedenen Phasen, die sind natürlich gar nicht so direkt für jeden greifbar, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich in der Perimenopause oder Prämenopause bin, weil ich weiß ja gar nicht, wann jetzt irgendwann das Ende ist. Wie du sagst, das kann man wahrscheinlich vieles erst rückwärts chronologisch so ein bisschen besser beurteilen. Mhm. Und gleichermaßen ist der Hinweis, das unterstreiche ich nochmal von dir, einfach sich so ein bisschen früher damit zu beschäftigen, weil die Phase einfach irgendwann anfängt, ja. Und das geht halt so ein bisschen schleichend. Und ich finde es ganz spannend, vor allen Dingen Frauen sind vielleicht an mancher Stelle so gerade in den Jahren, wo es so sich vermeintlich damit tut, vielleicht schon ein bisschen aufgeklärt, aber ich hatte das vor kurzem, mein Mann hat das komplett durcheinander gebracht und meinte, ich wäre in der Postmenopause. Mhm. So, ich finde es so spannend, dass die Männer ja noch tonnenweise entfernt sind von überhaupt dem ganzen Thema, obwohl sie mit Frauen zusammenleben, die schon in verschiedenen Phasen sind. Deswegen ist vielleicht auch nochmal der Appell an jede Frau, auch die Männer mitzunehmen, ja, weil ich hatte das gerade vor kurzem, ich bin, glaube ich, irgendwo in der Prämenopause, bin ich wahrscheinlich offiziell, aber er hat das seinen Freunden erzählt, ich bin in der Postmenopause und keine Ahnung was.
Wunderbar. So, also, wenn ich da direkt zu sagen kann, das war uns auch wirklich ein Anliegen. Wir haben auch ein eigenes Männerkapitel in unserem Buch. Männer, wir brauchen euch. Und das merkt man vielleicht auch schon am Titel, wir wollen diese Wechseljahre auch nicht immer so negativ besetzen. Ja, da gibt es ganz vieles, was einen belastet, was einen einschränkt, vielleicht massiv einschränkt, auch im Job, aber es bringt auch ganz viel Kraft. So, und die Männer, die wollen wir nicht außen vor lassen, denn wie du sagst, wir leben ja nicht im luftleeren Raum. So, wir haben Partner gegebenenfalls, wir haben Söhne, wir haben, was weiß ich, Mitarbeiter, Kollegen, Chefs, Brüder, Cousins, keine Ahnung, und mit denen arbeiten wir ja irgendwie zusammen, mit denen leben wir zusammen. Und das ist ganz hilfreich, wenn die wissen, was da mit uns los ist, weil die dann auch vieles besser verstehen, besser einordnen können und dann auch ein bisschen nachsichtiger mit uns sind. Ja, also wir sind jetzt nicht die, die nur mit Seidenhandschuhen angefasst werden müssen oder so. Aber Wissen ist einfach enorm wichtig. Und ob die jetzt wissen, welche Phase das ist, Postperimenopause, ist fast schon egal. Und im Zweifel, ich vermute jetzt mal, als sein Mann das gesagt hat, dass seine Gegenüber das gar nicht so genau wussten. Vielleicht, wenn man Latein kann, Post und Prä, okay, irgendwas ist davor und danach oder so. Aber aus meiner Sicht ist das gar nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass die wissen, dass das eine ganz schöne Umbruchphase ist, die bei Frauen viel bewegt. Und dass man sie eben auch aufklärt, ne? Genau.
Ja, total. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass viele das so ein bisschen so assoziieren, Hitzewallung, oh Gott, da, ne, ich hatte vor kurzem auch auf Social Media so ein Video gesehen, wo so eine Frau in einem Stadion sitzt und sie hatte sowieso, glaube ich, glaube ich, vom Typ her Glatze. Das war jetzt, glaube ich, gar nicht krankheitsbedingt, sondern die hatte so auch als Frisur, und man sah dann, wie oben so der Dampf rauskommt. So, das war so. Und dann war die Assoziation von Hitzewallung direkt wieder mit einem Stempel drauf, was natürlich irgendwo da reingehört. Und gleichermaßen, das hast du vorhin auch schon gesagt, ist es natürlich etwas, was wir manchmal gar nicht direkt assoziieren, weil da natürlich viele allgemeine Anzeichen auch sein können, die ich vielleicht auch in andere Bereiche reinstecken kann.
Genau. Ja,
vielleicht könnt ihr uns noch mal so ein bisschen reinholen, so einfach aufmerksamer zu werden, wenn ich Anzeichen habe, die einfach ganz unterschiedlich sein können. Und das heißt noch nicht gleich, dass ich es überbewerten muss, sondern einfach mich selber beobachte. Wo gibt es ein Muster, wo gibt es eine Häufigkeit, wo gibt es vielleicht was mir mehr auffällt als sonst.
Total wichtig, was du gerade sagst, weil viele wissen auch gar nicht, welche Symptome eigentlich tatsächlich auftreten können, weil man ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, immer nur an die Hitzewallungen denkt. Aber also was ja passiert, wie unsere weiblichen Geschlechtshormone sinken, ja, also Progesteron und auch Östrogene. Und das tun sie halt nicht sanft und entspannt, sondern immer im Wechsel. Und dadurch entstehen halt viele verschiedene Symptome. Also viele, was halt sehr häufig auch vorkommt, sind so klassische PMS-Symptome, was halt viele auch schon während der Menstruation kennen, einfach. Aber was natürlich auch sein kann, die Östrogene haben halt eine extreme Schutzfunktion auf unserem Körper. Also sie schützen Herz-Kreislauf, sie schützen unsere Haut, halten sie geschmeidig, sie schützen Gelenke, Knochen. Also man kann zum Beispiel auch Gelenkschmerzen bekommen oder verstärkt bekommen, weil zum Beispiel auch die Östrogene so eine Schutzfaktor-Wirkung haben auf Schmerzunempfindlichkeit. Und wenn die natürlich sinken, dann empfinden wir auch Schmerzen viel stärker. Wir können tatsächlich, wie Ute schon sagte, Herz stolpern, Herz-Kreislauf-Probleme bekommen. Ganz viele bekommen auch wirklich so Erschöpfungssymptome. Nicht nur, weil sie schlecht schlafen durch die Hitze, durch den Nachtschweiß, sondern einfach, auch hier, wie auch bei der PMS, dass man wirklich unkonzentrierter ist, sich müder fühlt, einfach die ganze Energie nachlässt. Brain Fog, dieser Gehirnnebel, wo wir so ein bisschen vergesslich werden, das ist auch so ein klassisches Symptom. Gerade auch im Job natürlich wirklich nervig, wenn du dann eine Präsentation halten musst oder irgendwas und plötzlich fällt dir was nicht ein und du bist so was Ähnliches wie ein Blackout. Du weißt es einfach gerade in dem Moment nicht, weil du einfach hormonell bedingt verwirrt bist, sage ich jetzt mal. Ja. Und das darf man auch nicht mit Demenz verwechseln oder mit anderen Anzeichen. Also das sind wirklich unterschiedliche Symptome und einfach auf sich zu achten und zu gucken, könnte das jetzt eventuell auch einen hormonellen Zusammenhang haben und dann auch den jeweiligen Arzt, bei dem man sich dann vielleicht befindet, ob es jetzt der Orthopäde ist oder welcher Arzt auch immer oder trockene Augen zum Beispiel, ja, die Haut auch trockener wird und man nicht mehr so gut sieht, auch den Augenarzt mal darauf hinweisen, ob es vielleicht eine hormonelle Ursache haben könnte. Da muss man das eben auch ganz anders verhandeln und ganz anders angehen. Und man hat dann aber auch eine Gewissheit, dass es vielleicht gar nichts Schlimmes ist, ja, wenn man zum Beispiel Herzstolpern hat aufgrund von hormonellen Bedingungen oder Schwankungen. Und einfach auf sich hören, auf sich achten, in sich hineinspüren ist total wichtig in dieser Zeit, ne, um eben auch Symptome richtig einordnen zu können.
Ich würde gerne noch den ganzen Bereich Psyche ergänzen, denn das ist auch etwas, gerade es betrifft natürlich alle, aber Frauen mit Führungsverantwortung, wir sind ja hier auch im Female Leadership, also da ist ja wahnsinnig viel Druck. So, und ich muss performen und ich muss machen. Frauen machen sich tendenziell sowieso mehr Druck und haben noch den ganzen Mental Health von Familie und diesem und jenem und so und probieren das alles zu jonglieren. Und wenn ich jetzt schlechter schlafe, wenn ich mehr an mir zweifle, kriege ich das überhaupt noch hin? Und ich habe vielleicht eine gewisse Vergesslichkeit, dann kann da ganz schnell etwas passieren, dass ich in Selbstzweifel reinrutsche. Oh, das hat doch gestern noch geklappt und heute klappt es gar nicht. Und die Präsentation, die ich gebaut habe, die hatte immer einen roten Faden. Ich kriege das jetzt irgendwie gar nicht hin. So, und dann sagt man bei der nächsten Präsentation eben nicht hier, hallo, ich mach's, sondern man zieht sich zurück. Und wenn man sich zurückzieht, dann merkt das Umfeld das wieder. Und das ist auch irgendwie alles gar nicht so gut. Und dann wird das so ein kleiner Teufelskreis. Ich will gar nicht so lange über das Negative reden, aber man muss es auch wissen, dass eben auch depressive Verstimmungen, gegebenenfalls sogar eine Depression entstehen kann, dass Selbstzweifel entstehen kann, Burnout. Und da muss man genau hingucken und nicht automatisch sagen, ah, na ja, gut, die hat einen Burnout, die arbeitet zu viel und bei der ist sowieso gerade so viel los. Das kann alles sein. Das gilt grundsätzlich für all diese Symptome, die wir gerade genannt haben. Eine gute medizinische Abklärung ist zwingend nötig. Nicht, dass man sagt, na ja, die hat eine trockene Haut und das sind jetzt die Wechseljahre, da mache ich nichts. Nein, ruhig mal zum Dermatologen gehen, gucken, es mit ansprechen, ob es was mit den Hormonen auch dazu dran hängen könnte. Aber es müssen natürlich auch vermeintlich andere Erkrankungen erstmal ausgeschlossen werden. Aber, und das ist der große Punkt, man sollte bei diesen Symptomen die Wechseljahre immer mitdenken. Und genau das ist aus unserer Sicht noch viel zu selten der Fall. Denn in unserem Buch haben wir ganz, ganz viele Frauen interviewt. Und das sind alles echte, wahre Geschichten von echten Frauen. Und es ist eklatant, wie häufig sich das eben doppelt, dass Frauen sagen, oh, ich hatte Herzstolpern, nehmen wir das nochmal, dieses Beispiel. Und ich gehe zum Kardiologen und der sagt, nee, ist alles in Ordnung, ist alles gut, EKG passt so und so. Und dann geht man raus, ist natürlich einerseits beruhigt, fragt sich aber, und woher kam das jetzt? Und dann kriegt man keine Diagnose. Und das ist immer nicht so schön, denn dann bleibt da irgendwie sowas. Und wenn man weiß, ach, das kann an der Hormonumstellung liegen, dann hat man zumindest mal eine Erklärung. Wenn das häufiger auftritt, sollte man es natürlich nochmal abklären. Das Gleiche bei orthopädischen Geschichten, Frozen Shoulder oder Gelenkprobleme im Knie. Dann geht man vielleicht hin und kriegt ein teures MRT verschrieben oder eine Salbe oder eine Orthese oder eine Bandage und ach, kommen sie im halben Jahr nochmal wieder und dann wird es wieder gemacht. Aber dass man mal guckt, oh, könnte ja auch daran liegen. Das ist tatsächlich sowohl für die Frauen mit ihren Ärzte-Odysseen sehr, sehr hilfreich, wenn man das mal ausklinken könnte. Mal ganz abgesehen von den Kosten. Wir reden hier über Gesundheitsreform und Kosten müssen reduziert werden. Und da sollte man schon mal genau hingucken. Ne? Genau.
Ja, so wichtig. Und was ich mich jetzt gerade frage, ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, schon mal irgendwo versucht, das rauszufinden. Vielleicht könnt ihr mir eine Antwort geben. Ich frage mich, warum macht die Natur das, dass sie uns so viel Symptome liefert in der, weiß nicht, in der Lebensphase, wo man vielleicht auch vieles abstreifen könnte? Also dieser Wandel ist ja doch recht lange. Ich frage mich, was ist der Sinn? So, warum muss man durch das Ganze so auch mit diesen Beschwerden durch? Gibt's da eine Antwort? Gibt's da irgendwie eine Hypothese, die man vielleicht die irgendwo kursiert?
Gute Frage. Also ich meine, wir haben uns das auch oft natürlich schon gestellt. Also wir sind ja auch interessanterweise, ja, wir gucken immer aufs Tierreich und machen ja oft so Vergleich. Ja. Und letztendlich gibt es nur noch zwei Säugetierarten, die ebenfalls in die Wechseljahre kommen. Bestimmte Walarten und Schimpansen. Das ist ganz interessant. Der Rest der Tiere kommt nicht in die Wechseljahre. Wir sind also da ein ziemlich Alleinstellungsmerkmal haben wir dort. Und ich meine, klar, es ist halt so, wir Frauen kommen ja mit einem gewissen Vorrat an Eizellen auf die Welt. Und irgendwann ist dieser Vorrat verbraucht. Das ist dann halt genau diese Menopause. Ja? Wir können dann keine Kinder mehr bekommen. Was natürlich von der Natur auch so eingerichtet worden ist, weil es einfach, man möchte mit 70, kann man sich nicht vorstellen, noch Kinder zu bekommen. Das wäre für den Körper extrem schwierig. Und natürlich auch die Kinder, wer soll die dann aufziehen? Ne? Und wir sind ja früher auch alle nicht so alt geworden. Das ist natürlich noch ein evolutionärer Prozess gewesen. Und ich denke aber auch, wir wissen natürlich nicht, ob Frauen früher auch so gelitten haben. Ich meine, es sind natürlich auch viele Dinge, die unser westlicher Lebensstil vielleicht auch mit beeinflusst, teilweise, dass wir vielleicht irgendwie uns zu wenig bewegen, uns vielleicht auch nicht gesund ernähren. Also dass es vielleicht noch verstärken könnte, ja. Und man weiß es aber immer noch nicht so genau, ob das jetzt Verstärker sind oder nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass man schon viele Stellschrauben drehen kann, um halt möglichst gut durch die Zeit zu kommen. Und dazu gehört eben auch, möglichst gut vorbereitet zu sein. Aber natürlich ist auch einiges Genetik. Es ist ja auch nicht so, dass alle Frauen Beschwerden haben, ne? Also man sagt, es ist jetzt so ein bisschen aufgebrochen, man kann das nicht mehr so genau einteilen, aber man hat lange Zeit gesagt, ein Drittel hat gar keine Beschwerden, ein Drittel hat leichte bis mittelschwere Beschwerden und ein Drittel leidet relativ stark, sodass es wirklich stark beeinträchtigt. Na, also wie gesagt, es sind nicht alle mit diesen Symptomen sozusagen auch konfrontiert. Also manchmal kommt man auch so durch, ohne dass man irgendwas merkt. Es ist, Veranlagung spielt eine Rolle, sicherlich Lebensstil, sicherlich, also vieles, ne? Und man kann natürlich auch was dagegen tun. Es gibt ja auch bestimmte Medikamente, die man nehmen kann. Es gibt, wie gesagt, Veränderungen, mit denen man es versuchen kann. Es gibt Mittel aus der Pflanzenheilkunde. Es gibt ein bestimmtes Hormon-Yoga, was vielleicht nochmal unterstützend wirken kann. Also man kann schon relativ viel machen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich auch, das ist ja auch das Anliegen unseres Buches, dass diese Zeit und unsere Veränderung einfach auch akzeptiert und angenommen wird in der Gesellschaft. Das ist eigentlich so der wichtigste Fokus. Denn dann dann nehmen wir vielleicht auch Beschwerden gar nicht mehr so stark wahr, wenn wir uns immer dafür schämen müssen, wenn wir uns immer wieder zurücknehmen müssen. Ja, Ute schon gerade sagte, dass man sich dann einfach, wenn man eine Präsentation hat, dass man sich da gar nicht den Kopf drüber machen muss, wenn plötzlich eine Hitzewallung kommt, weil es total normal ist, weil es allen Frauen oder vielen Frauen so geht, weil es auch angenommen wird, weil dann sich nicht jemand vor versteckter Hand drüber lustig macht oder was auch immer, sondern das ist einfach ein normales, ja, wie Rückenschmerzen oder wie auch immer, was anerkanntes in der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und das haben wir auch in den Gesprächen gemerkt und es kommt auch bei vielen Erhebungen heraus, dass eigentlich die Frauen sich das wünschen. Die wünschen sich eigentlich, dass es anerkannt, also dass sie sozusagen, dass sie sich nicht schämen müssen. Das ist eigentlich das Wichtigste und dass sie sich nicht verstecken müssen für ihre Beschwerden und mit ihren Symptomen.
Genau. Ja, da sprichst du auch ein ganz wichtiges Thema an, weil gerade so in den, also gerade Frauen, ne, die sowieso irgendwie immer noch einen stärkeren Spotlight auf sich haben, was so Arbeitsleistung angeht, Doppelstandards und so weiter, wenn die dann in die Phasen kommen, ja, und merken, oh, puh, im Moment bin ich nicht so belastbar, im Moment kann ich gar nicht so liefern, wie ich vielleicht sonst liefern kann, dann hat das ja, ist es ja leider noch an vielen, ich will nicht pauschal sagen überall, es gibt viele Unternehmen, die langsam da auch vorangehen, aber in vielen Bereichen noch so, dass man sich auch damit eben zurückzieht oder nicht damit offen umgeht, um als vielleicht vermeintlich nicht als schlechte Mitarbeiterin zu gelten, ja, die vielleicht gerade nicht so viel wuppen kann, ja, was ja eigentlich völlig legitim ist. Das schaffen ja andere manchmal auch nicht, wenn sie sich ein Bein brechen oder sonstiges, ja. Also es gibt halt Phasen im Leben. Wie klärt ihr da Unternehmen auf? Also klärt ihr Unternehmen auf oder klärt ihr Frauen auf, wie sie damit offensiv umgehen, dass sie sagen, hey, die Phase ist gerade so, wenn das so und so ist, dann bitte richtig einordnen oder wie geht ihr damit um? Was empfehlt ihr?
Also zunächst mal absolut alles richtig. Es gibt eine Studie, den sogenannten Menosupport. Der ist von einer Betriebswirtin, einer Professor Andrea Rumler in Berlin, erhoben worden in Deutschland, wie sich Frauen in den Wechseljahren im Job fühlen und was sie sich wünschen und was sie einschränkt. So, oder erstmal, was sie einschränkt und was sie sich wünschen. Und tatsächlich belegt das genau das, dass viele Frauen eben sich an erster Stelle wünschen, dass sie nicht belächelt werden, dass sie ernst genommen werden, dass sie sich für eine ganz, ganz natürliche Phase im Leben nicht schämen müssen. Punkt. Und das, finde ich, ist schon mal eine Aussage, dass die keinen extra Urlaubstag wollen oder den Superventilator oder was weiß ich, sondern sie wollen ernst genommen werden. Ja, so, und da diese Studie besagt, dass viele Frauen eben ihre Arbeitszeit auch reduzieren, in Teilzeit gehen oder ihre Teilzeit sogar noch reduzieren. Und das in einer Lebensphase, wo sie eigentlich jetzt durchstarten könnten, sofern Kinder vorhanden sind, mit einer enormen Erfahrung, mit einem Wissen, den man doch so schnell nichts vormacht oder so. Und dass die dann ihre Arbeitszeit reduzieren und oder gegebenenfalls sogar kündigen. Und das ist natürlich eklatant. So, und Frauen probieren tatsächlich häufig gegenzuhalten. Und ich fand es ganz interessant, nochmal, weil wir ja bei Führungsfrauen auch sind. Es gibt eine Studie vom März letzten Jahres von den Healthcare-Frauen, die Frauen befragt haben mit Führungsverantwortung zu, also praktisch genau das, wie fühlst du dich im Job, wenn du in den Wechseljahren bist, aber sie haben nicht Frauen über alle Berufe deutschlandweit befragt, sondern nur Frauen mit Führungsverantwortung. Und die Einschränkungen, die Wünsche sind mehr oder weniger alles das Gleiche, aber das Verhalten ist ein anderes. Denn die Frauen halten noch stärker gegen. Die nehmen sich nicht frei, die probieren das alles noch stärker auszutarieren. Und da kann man natürlich jetzt trefflich drüber spekulieren, warum machen die das? Und da sind wir auch eben in einer Arbeitswelt, in der, du hast es selber gesagt eben, Christine, dass Frauen immer noch mal ein Tucken stärker sein müssen, immer noch mal ein Tucken bessere Leistung, ein bisschen schneller und diese Souveränität ausstrahlen sollen. Müssen, obwohl sie gleiche Qualität, vielleicht sogar bessere, erbringen. Und nochmal, es geht hier nicht dagegen, Männer irgendwie oder männliche Führungskräfte runterzumachen. Es geht einfach darum, die Realität abzubilden. Und Frauen schämen sich dann und dann reden sie nicht darüber, was sie einschränkt. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwer. Und darauf weisen wir tatsächlich in unseren Vorträgen auch immer hin, dass Frauen keine Sonderbehandlung wollen, aber dass ihr das bitteschön wahrnehmt, was da ist und dass man darüber redet, wie man unterstützen kann. Und das ist ein ganz großer Bereich Kommunikation. Wie rede ich denn darüber? Wer spricht es an? Spricht der Vorgesetzte es an? Spricht es die Mitarbeiterin an? Das ist ein Thema. Aber auch, was wünschen die sich? Und da kommt auch ganz häufig dieser Kostenaspekt, dass auch viele Firmen sagen, boah, wir leben in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Wie sollen wir das denn jetzt noch bezahlen? Und alles wird teurer und die Löhne und weiß ich nicht was. Ja, das stimmt alles. Aber Es kostet häufig gar nicht so viel. Und da sind wir beim Thema, was braucht es? Es braucht tatsächlich eine zuhörende, empathische Unternehmenskultur. Und ich behaupte, damit ist schon ganz, ganz viel bewirkt. Deshalb hat die Frau vielleicht wirklich nach wie vor nicht gut geschlafen. Aber wenn sie morgens in die Firma gehen kann und sagt, Mensch, ich komme jetzt nicht um 8, sondern um 9, weil das eben der Job auch ermöglicht. Das geht natürlich nicht überall. Ja, also wenn ein Laden aufgeschlossen werden muss, dann muss der um 8 aufgeschlossen werden. Und eine Schule fängt deshalb auch nicht um 10 später an oder ein Krankenhaus, keine OPs oder so. Aber wo das möglich ist. Und da dieses Verständnis zu haben, das ist halt enorm wichtig. Genau.
Ja, voll, voll. Und auch gerade so, ne, Frauen, wenn sie dann in den Wechseljahren sind und haben vielleicht möglicherweise Phasen, wo sie mehr Beschwerden haben, ja, dann leisten sie halt nur noch 100%, ja. Also nicht mehr 130, ja. Das ist genau. Ja immer noch gut genug.
Genau.
Ja, wenn wir uns das wirklich meist, was du auch vorhin meintest, oft müssen wir uns sowieso mehr beweisen. Das heißt, wir geben oft schon mehr. Und wenn wir dann in solchen Phasen ein bisschen ablassen, weil gerade nicht mehr drin ist, dann ist es oft immer noch die 100%. Und das müssen wir uns manchmal auch klar machen. Und da bitte ich auch ganz klar, also je nachdem, liebe Zuhörerin, wo du gerade bist, ob du in der Führungsposition bist und vielleicht noch nicht in den Wechseljahren, ja, vielleicht bist du noch weit entfernt. Trotzdem nimm das Thema ernst, weil es betrifft möglicherweise deine Teammitglieder oder auch Kolleginnen, die vielleicht mal zu dir ins Team kommen. Und je mehr ich auch selber als Führungskraft, gerade als Frau in der Führungsposition, genau gucke, dass das Thema nicht erst eine Rolle spielt, wenn es mich betrifft, sondern vielleicht auch schon früher, weil es gehört einfach dazu, sich diese Doppelfunktion auch, ich weiß, das ist noch mal manchmal extra Druck, aber ich glaube, wir können nur das von unserer Seite gut aus anschieben und da wirklich gucken, dass wir das auch den Rahmen ermöglichen, auch wenn wir selber vielleicht noch nicht betroffen sind oder noch nicht in dieser Phase sind. Betroffen hört sich mal so ein bisschen schwierig an, weil es ist auch eine spannende Phase, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu, die auch ganz viel Neues eröffnet. Also das ist nicht nur Schattenseite, sondern da gibt es sicherlich auch viele spannende Phasen, die für Frauen da natürlich auch ganz andere Perspektiven öffnen, wenn diese Scham wegkommt, ja, wenn wir damit offensiver umgehen und nicht versuchen, irgendwas zu vertuschen, sondern gucken, was ist eigentlich auch die Sonnenseite des Ganzen.
Da würde ich direkt gerne noch eine Ergänzung machen. Das hört sich jetzt auch so an und das ist auch richtig, man soll empathisch sein und zuhören und damit es den Frauen besser geht und all dieses, aber es hat auch, ich sage das mal so drastisch, knallharte KPIs. Ja, also wenn die Frauen sich krank melden, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren, in Zeiten von demografischem Wandel, von Fachkräftemangel, egal wo man hingeht, überall hört man, oh, wir kriegen keine Fachleute, ja okay, es gibt eine KI, dadurch wird abgebaut, aber Fachleute braucht man eigentlich immer, erfahrene Menschen. So, und wenn die Frauen gut in dieser Phase an die Hand genommen werden, das haben uns auch viele Frauen gesagt, dann haben sie so eine Bindung an ihren Arbeitgeber, egal ob das ein Mittelständler ist, ob das ein ganz kleines Unternehmen ist oder ein größeres. Und dann sagen sie, Mensch, mein Arbeitgeber war gut zu mir oder er hat das Thema auf dem Schirm und hier darf ich so sein, wie ich bin. Dann bemühen die sich ja sowieso noch mal mehr, auch einen guten Job zu machen und dann sind sie verbundener. Und man darf das einfach nicht vergessen. Ich habe vorhin zwar erzählt, wie lange die Postmenopause sein kann, aber die großen Beschwerden, die sind ja tatsächlich dann auch irgendwann mal vorbei, sofern sie überhaupt vorhanden waren. Und dann habe ich noch 10 bis 15 Jahre, manchmal vielleicht sogar 20 Jahre, je nachdem, wann ich reingekommen bin, an Arbeitszeit. So, und wenn ich die gut verbringen kann und bei einem Arbeitgeber war, der mich in dieser Phase unterstützt hat, dann ist es doch super. Dann ist das doch eine Win-Win-Situation, ja? Und eine gute Arbeitskultur und mal zuzuhören, sich dessen bewusst zu werden, das kostet nicht viel. Und auch hier hat die Andrea Rumler mit einem anderen Professor eine Erhebung gemacht. Es kostet die deutsche Volkswirtschaft im Schnitt 9,4 Milliarden Euro pro Jahr. 9,4 Milliarden Euro pro Jahr. Und ich finde, das ist tatsächlich mal ein unvorstellbarer Betrag, der aber auch wachrütteln sollte und tatsächlich auch wachgerüttelt hat. Also das haben wir auch gemerkt, dass dann, nachdem mal diese KPIs da waren, weil doch auch in Führungsverantwortung auch sehr zahlengetrieben auch entschieden wird, da werden doch auch einige wach. Und das ist auch gut so. Genau. Mhm.
Ja, so, so wichtig, dass wir da auch diese Zahlen mit reinbringen, weil es natürlich letztendlich mehr Empathie. Ich war vor kurzem auf einem Vortrag von einem Stanford-Professor, der sich sehr für mehr Empathie in Unternehmen einsetzt. Und der hat auch gezeigt, was Empathie am Ende des Tages wirklich den Umsatz steigern kann. Und da spielt er da genau das Thema mit rein, weil ich natürlich eine andere Bindung zu Mitarbeitenden aufbaue. Und wenn ich längere Bindung habe, habe ich weniger Fluktuation. Und gerade bei Frauen, die einfach einen großen Anteil natürlich auch gerade in dem Team, ist ja keine kleine Gruppe, ja, ist das natürlich echt was ich nicht vernachlässigen darf.
Im Juli 2026 startet das nächste Female Leadership Programm. Wenn du dir mehr Selbstvertrauen, mehr Führungs-Know-how und mehr Souveränität wünschst, dann ist das Programm das Richtige. Klick jetzt auf den Link zum Female Leadership Programm in den Shownotes.
Also wir haben vorhin vielleicht kurz gesprochen, also vielleicht könnt ihr auch nochmal diese, ihr nennt ja euer Buch Menopower, ja. Wie können wir da so ein bisschen, und natürlich gehören vielleicht Symptome für die eine oder andere Frau dazu, wollen wir gar nicht kleinreden, ja. Also es können auch Phasen sein, die echt anstrengend sind, ja. Und gleichermaßen, und das erlebe ich zumindest auch so ein bisschen im Umkreis oder auch in der Arbeitswelt mit Frauen, mit denen ich Kontakt bin, die vielleicht ein paar Jahre älter sind als ich, da passiert auch mental, im Mindset eine ganze Menge und nicht nur Negatives, sondern wirklich auch ganz klare Entscheidungen, Grenzen setzen. Sie setzt mich in den Fokus. Vielleicht könnt ihr mal Einblicke geben, was ihr so erlebt, auch mit den Interviews, die ihr geführt habt.
Ja, total. Also ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass Female Leadership für mich ja auch so eine Klarheit ist. Und das haben uns auch wirklich viele Frauen berichtet, dass sie in der Lebensmitte, also in dieser Phase der Menopause, so eine neue Klarheit entwickelt haben. Klarheit über das, was sie wirklich können, klar über das, was sie wirklich wollen, und klar darüber auch, passt dieses Leben noch zu mir oder passt dieser Job noch zu mir, weil wir reden jetzt immer davon, dass sie beim Unternehmen bleiben wollen oder dass diese Bindung stark wird. Manchmal stellt man aber auch fest, dass das eigentlich gar nicht mehr so passt, dass man sich vielleicht einfach nochmal neu entwickeln, neu erfinden möchte, dass man vielleicht Dinge, die immer schon so unterschwellig da waren, jetzt doch mal rausbrechen. Oft ist es ja auch so eine Phase, wo die Kinder aus dem Haus sind, wenn man denn welche hat, oder wo man vielleicht auch nochmal umziehen könnte. Also wo man sich fragt, wenn ich jetzt wann dann? Und das ist wirklich so eine ganz spannende Phase. Also viele Frauen haben auch berichtet, dass sie dann einfach nochmal Schritte gegangen sind. Ob das jetzt nochmal ein Jobwechsel war oder ob sie gemerkt haben, dass sie nochmal ganz was anderes machen wollen, komplett aus diesem Job rausgehen wollen, sich selbstständig machen, zum Beispiel mit ganz anderen Themen. Teilweise selbstbestimmt, weil sie, also aus Stärke heraus, teilweise aber auch, weil sie merken, dass sie natürlich, also das muss man auch sehen, teilweise auch, weil sie einfach in diesem Job das nicht mehr leisten können, was sie vielleicht leisten wollen, aufgrund von Beschwerden oder aufgrund eben dadurch, dass vielleicht die Struktur nicht so gegeben ist, diese Empathie, diese Offenheit, diese gute Unternehmenskultur. Also da sind die Gründe natürlich ganz vielfältig. Aber wenn man mal das Positive sieht, also wirklich so dieses sich bewusst werden, sich auch, wie du schon sagst, sich mehr auf sich fokussieren und mal wirklich für sich einzustehen. Das machen Frauen natürlich viel stärker in der Lebensmitte, weil sie auch, ja, so eine, wir nennen das immer so eine Laissez-faire-Haltung, jetzt nicht im Sinne von nachlässig, sondern von, es ist mir jetzt nicht mehr so wichtig, was andere über mich denken, weil ich weiß, was ich kann, was ich weiß, was ich geleistet habe und wofür ich stehe, was, und meine ganzen Stärken kenne, ja. Und natürlich auch die Schwächen, aber ich kenne mich einfach viel besser und ich kann damit viel besser umgehen. Und das gibt natürlich so ein viel mehr Selbstbewusstsein einfach auch. Und das finde ich, das haben uns ganz, ganz viele Frauen berichtet. Und das ist so eine positive Kraft, deswegen auch Power. Weil wenn du das dann wirklich nutzt, auch diese Lebensmitte, dann kann das eine ganz wertvolle und eine ganz tolle Zeit für dich auch werden, ne?
Da kommt ganz viel zusammen. Also da sagen, Lebensmitte heißt ja auch, wie will ich noch leben? Und da werde ich zum Teil das erste Mal auch mit sehr, sehr unschönen Dingen konfrontiert, entweder mit Todesfällen sogar, die Eltern, weiß ich nicht, wie auch immer, oder auch im Freundeskreis. Und dass man sich fragt, hey, was will ich noch? Was wartet dann noch auf mich? Was ist wichtig? Und also ich habe mir mit 30 keine großen Gedanken darüber gemacht, sondern man hat gelebt und wollte dies und das und jenes. Und auf einmal kommt dann irgendwie so, es sind jetzt noch 20, 30, 40 Jahre, keine Ahnung. Und dass man sagt, was passt da, was passt nicht? Und ich hüte mich immer davor zu sagen, man muss alles ändern. Nein. Also dieser berühmte Spruch, Small Steps are beautiful, das ist so ein klassischer Coaching-Spruch. Kleine Schritte sind wunderbar, die bewirken auch viel. Wir sind wie so ein Tropfen, der ins Wasser fällt und der zieht so seine Kreise. Und wenn ich halt sage, ja, ich reduziere meinen Job von Vollzeit auf 3 Tage oder meinetwegen auf 4 Tage und an diesem freien Tag, den ich habe, da mache ich entweder ganz viel Sport oder ich lerne noch eine Sprache oder ich gucke mal, wie eine Selbstständigkeit gehen kann oder was auch immer. Das können halt alles so Sachen sein, einfach, dass man sich dessen bewusst wird, da kommt noch ganz viel. Und ich sage immer so schön, oder das hat auch eine Dame uns da erzählt im Interview, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir, dieses Nein sagen zu lernen. Und das ist tatsächlich auch wieder eine ganz, ganz wichtige Führungskraft. Stärke, die man braucht, haben muss als Führungskraft. So, wenn ich vorher immer gesagt habe, ja, ich mache das und so, und dann wusste man irgendwie, ah ja, das ist eine ganz sichere Bank, die macht alles, die arbeitet das brav weg. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen despektierlich, das brave Liesel da, was da alles schön macht. Aber wenn ich auch Führung übernehme, dann muss ich ja auch entscheiden, dann muss ich ja auch durchsetzungsstark sein und zu einem Nein stehen. Denn das ist ja nicht immer alles nur eine sonnige, schöne Sommerwelt, wo wir alle Ja sagen und es ist toll. Nein, da muss ich auch Entscheidungen im Beruf fällen. Und das fällt Frauen in dem Alter viel leichter. Warum? Weil dieses Östrogen auch immer Kümmererhormon genannt wird. Oh, ich kümmere mich um alles, aber es wird einem egaler. Und das heißt nicht, dass die Frauen auf einmal egoistisch und wie so eine Walze durchs Leben gehen, sondern sie sagen, okay, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe das mal irgendwo anders gesagt, dass man immer Ewigkeiten das Protokoll geschrieben hat. Nein, ich schreibe das jetzt nicht mehr, weil jetzt auch mal die anderen aus dem Team das schreiben können. Ich habe das ein paar Jahre gemacht, ich bin raus. Oder nein, ich möchte dieses Projekt nicht, weil das ist unter meinen Fähigkeiten. Ich kann doch viel mehr. So, ich möchte das, dass man auch mal für seine Dinge einsteht. Und das haben uns einige gesagt, eine Physiotherapeutin, die sagte, manche Dinge kann ich nicht mehr, aber ich habe jetzt gesagt, oh, ich übernehme jetzt hier die Ausbildung von den neuen Physiotherapeutinnen. Und nebenbei mache ich noch irgendwie eine Aromatherapie, hat sie, glaube ich, gesagt. Und mich selbstständig sogar, dass sie sich beim Gesundheitsamt angemeldet hat, was sie vorher nie gemacht hat, dass sie auch abends dann sowas macht. Und sie sagt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das ist so ein zweiter Strang in mir, so eine Kraft, ja. Und das haben uns viele Frauen geschildert und das ist einfach sehr, sehr schön. Genau.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht auch selber Kinder hat und merkt, so auch von der Lebensphase her, die sind schon selbstständiger geworden, dann fühlt sich das auch einfach passend an, ja, so ein bisschen Dinge loslassen zu können und eben mal raus zu zoomen aus seinem Alltag und zu merken, ja, was will ich eigentlich, ja, wo ist denn jetzt wieder Platz für mich? Und das so ein bisschen, nenne ich es mal so, getriggert durch die Hormonveränderung, ja, dass das vielleicht noch ein kleiner Boost ist für das eigene System, mal zu gucken, was ist mir jetzt eigentlich wichtig, ja, und ihr habt es auch angesprochen, klar, da gibt es natürlich Phasen, wo vielleicht dann Elternteile sterben und man ist eh mit Themen konfrontiert, die dann doch nicht mehr so weit weg sind oder die einen sehr nah auch berühren. Und umso wichtiger genau vielleicht auch diese Phase mehr, ich will nicht sagen, ja doch ein Stück weit auch sich darauf zu freuen, dass da einfach auch viel nochmal im Umbruch ist und den Umbruch auch zuzulassen und sich da Räume zu suchen, wenn es vielleicht nicht im Job ist, weil da alles noch tabuisiert ist, dann den richtigen Freundeskreis, das richtige Netzwerk zu suchen mit Frauen, um diese Themen aber auch zu besprechen und nicht nur im Kleinen für sich auszumachen, sondern wirklich da seine Buddies zu finden, mit denen man gut auch über die Themen sprechen kann und merkt, ach, so siehst du das. Ah, cool. Ja, dann probiere ich das auch mal aus. Ja, so das damit auch eine neue Phase zu eröffnen. Sehr, sehr, also ich sehe da auch sehr, sehr viel Positives, auch wenn klar nicht alles. Manches auch anstrengend ist, ohne Frage.
Ja, vieles sogar.
Ja.
Und ich sage aber immer, Energie zieht Energie nach sich. Und man muss nicht immer nur das machen, was alles Sinn macht, sondern tatsächlich auch mal einfach das, was Spaß macht. Also wir reden immer so über ach und dies und das ist wichtig und den Kurs, und das haben Claudia und ich auch ganz häufig festgestellt, dass auch gerade rund ums Thema Wechseljahre wahnsinnig viel Optimierung ist. Also wenn du so und so viel dich bewegst und wenn du so und so viel davon isst und wenn du das machst und dann wirst du da schon irgendwie gut durchkommen und du musst das machen und ja, natürlich, das wissen wir alle, dass es gut ist, wenn ich ein Muskeltraining mache gegen Osteoporose. Und das will ich auch überhaupt gar nicht runtersprechen. Das ist wichtig. Das mache ich selber auch, ja. Und ich bewege mich auch gerne, aber ich will mich auch mal mit einer Tafel Schokolade aufs Sofa setzen und jetzt einfach sagen, ey, lasst mich alle in Ruhe. Und jetzt gucke ich mal hier ein bisschen Fernsehen, obwohl draußen die Sonne scheint und ich eigentlich jetzt zum Schwimmen gehen sollte oder so. Und man darf sich diese Tage auch eingestehen. Natürlich nicht jeden Tag. Ich meine, sonst wird es wirklich ein bisschen schwierig. Wir haben noch gar nicht über Figur und solche Sachen geredet, müssen wir auch gar nicht. Aber das ist ja alles, das bedingt sich. Und es darf auch mal knallen. Ja, also ich bin mittlerweile ein ganz, ganz großer Fan davon, auch Dinge anzusprechen. Das kam bei mir tatsächlich auch erst durch die Wechseljahre. Ich war vorher viel angepasster und viel harmoniebedürftiger und ich mag es immer noch, wenn es schön ist. Aber ich sage auch mal, nee, das will ich jetzt so nicht und ich mache es jetzt auch nicht mehr. Ja. Und interessanterweise, ich hatte vorher immer Angst, dass dann mich keiner mehr mag und dass das alles irgendwie schlimm wird. Und dann immer, ja, wenn ich drüber nachdenke, kann ich es verstehen. Es ist wie bei diesem Protokoll, dass dann gesagt wird, Ja, stimmt. Also es war halt so einfach für uns, dass du das immer schön gemacht hast.
Naja, bequem, gut. Ja.
Es hat ja geklappt. So, und es ist ja nicht, dass ich die anderen ärgern will, sondern ich stehe für mich ein. Und das ist sehr, sehr schön, auch gerade im Arbeitskontext. Über das Private müssen wir gar nicht reden, wenn man sich da ein bisschen abgrenzt und nicht mehr alles macht. Ist auch durchaus hilfreich. Da kommt ein bisschen Zeit für einen selber zusammen, die man dann hat, ne? Genau.
Ja, es ist einfach eine große Persönlichkeitsentwicklung, so wie du sagst. Ja, genau. Ich passe halt mich nicht mehr an, sondern ich bin jetzt mal authentisch. Und authentisch und anpassen funktioniert zusammen nicht. Ja, also und das mal wirklich zuzulassen und zu merken, ja, okay, ja, dann habe ich vielleicht den einen oder anderen Menschen verloren, aber ich habe auch 7 dazu gewonnen, weil die mal sehen, wie ich wirklich bin und das auch wertschätzen. Ja, und das auch in der Führung, gerade in der Führungsposition ist es ja so, so wichtig, diese Klarheit über sich selbst auch zu haben oder zu wissen, wofür stehe ich eigentlich und an welchen Situationen werde ich schwammig und nehme mich da, mache damit auch eine Teamführung kaputt. Ja, und deswegen so, so wertvoll, das für sich nochmal klar zu haben, nicht nur in den Wechseljahren, sondern idealerweise auch schon ein bisschen vorher zu gucken, wo kann ich dieses Anpassen rausnehmen. Was würdet ihr jeder Frau in Führung mitgeben, gerade wenn ich über das Thema Wechseljahre nachdenke? Was ist so eine Message, die das Ganze nochmal unterstreicht?
Also ich würde auf jeden Fall, was Ute eben schon angesprochen hat, diesen Optimierungswahn, dass man den einfach mal so ein bisschen reduziert, das finde ich extrem wichtig, ja, weil, wie gesagt, Frauen ja, hatten wir jetzt ja schon mehrmals angesprochen, immer so dieses 150-prozentige wollen oder meinen sie, um mit Männern in Führungspositionen mithalten zu können, dass sie einfach mal sich ihrer Stärken bewusst werden und einfach mal dieses Optimieren müssen mal sein lassen, weil sie ja eh schon so eine Phase haben, wo es vielleicht problematisch werden könnte und dass sie sich stattdessen auf das konzentrieren, was wirklich ihre Power ist, also was so in ihnen drin steckt. Also das ist, wir Frauen sind intuitiv, das ist schon mal eine sehr, sehr große Stärke, dass wir auch intuitiv reagieren können. Wir sind gute Netzwerkerinnen, auch ein ganz, ganz wichtiges, hat dort ist es eben schon angesprochen, auch, dass man sich auch Frauen sucht, Frauennetzwerke nochmal verstärkt, auch vielleicht zu dem Thema, dass man sich da austauscht, dass man sich da auch unterstützt gegenseitig. Das raten wir dann auch den Frauen immer, wenn wir mal Vorträge machen für Frauen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dieser Sisterhood-Gedanke auch, dass sich junge Frauen und ältere Frauen zusammenschließen, vielleicht Frauen, die schon durch die Menopause durch sind und ihr Wissen weitergeben können. Das ist ja auch wichtig für nachfolgende Generationen, dass wir die sozusagen auch stärken. Und da merken wir eben auch, das ist immer ganz schön bei unseren Vorträgen, dass auch junge Frauen teilweise Mitte 30 total interessiert sind an dem Thema, viel mehr als wir das jemals waren, ne? in dem Alter. Und weil sie sich schon vorbereiten wollen, weil sie informiert sein wollen, damit sie halt wissen, was auf sie zukommen könnte, weil sie sich aber auch jetzt schon so sehen als Teil dieses Netzwerks, dass sie vielleicht auch unterstützen wollen, dass sie auch mal einspringen für andere, weil sie dann wollen, dass es dann für sie auch genauso passiert. Und das finde ich eigentlich was so schön. Da kann so viel entstehen, so viel Neues entstehen. Und das ist auch nochmal so ein Power- oder Empowerment-Begriff, der da nochmal entstehen kann einfach, ja. Also wenn sich Frauen nochmal stärker zusammenschließen und über diese Themen hinweg und natürlich auch mit den Männern. Auch das hatten wir anfangs auch die Männer ins Boot holen. Also nicht nur Frauen untereinander, sondern auch Männer mit reinholen und sagen, Mensch, ich informiere euch mal, wie es mir geht, was gerade los ist, wenn man sich das dann traut, ne? Und das ist auch die Aufgabe eines Unternehmens, Informationen zu schaffen. Und
also ich würde mit zwei Sätzen sagen, was muss eine Frau mit Führungsverantwortung machen, wenn sie das Thema Wechseljahre sieht oder behandeln will, sich selber informieren. Was ist da? Gucken, wer im Unternehmen diese Informationen noch weitertragen kann, dass man sich dafür einsetzt, dass es ein betriebliches Gesundheitsmanagement gibt oder dass HR darüber redet, dass die interne Kommunikation vielleicht da mal einen Artikel drüber macht, vielleicht sogar extern, dass man den Betriebsrat involviert, diese ganzen Geschichten. Und dass einfach im Unternehmen darüber geredet wird und dass es behandelt wird wie eine Schwangerschaft. Oder wie ein, das ist ja nichts Schlimmes. Ja, es ist ja genauso natürlich. Es ist eine Phase im Leben einer Frau und dann informiert man und dass man sagt, hier, ich bin offen für das Thema, hier wird keiner stigmatisiert, lasst uns reden und ich bin vertrauensvoll. Und das ist natürlich grundsätzlich für Führungskräfte, Mann wie Frau, wichtig, dass man auf sie zugehen kann und dass man weiß, wenn ich mich wegen eines Themas da an sie wende, dass das vertrauensvoll behandelt wird. Ja.
Ja. Voll. Und es zahlt so rein auch in überhaupt einen vertrauensvollen Umgang, an den ich sowieso appelliere und ihr mit Sicherheit auch. Und überhaupt, wenn wir uns die moderne Arbeitswelt anschauen, ist das einfach Grundbasis, was wir immer wieder in den verschiedenen Facetten von Lebensphasen einfach sowieso da reingehört. Ob es jetzt Familienplanung ist, ob es Trennung vielleicht von irgendwelchen Bereichen ist. Ja, da gehört ja so viel mit rein. Und Vielen, vielen Dank, dass ihr das Thema voranbringt. Ich habe 3 letzte Fragen an euch. Und einerseits möchte ich gern wissen, wenn ihr an ein Coffee-Date mit einer inspirierenden Frau denkt, mit wem habt ihr Bock, euch zu treffen?
Willst du anfangen, Ute? Ja, ich habe tatsächlich, als ich die Frage gehört habe, überlegt, es gibt ganz viele Frauen und ich habe wahnsinnig viele tolle Frauen in meinem Umfeld. Von daher habe ich schon ganz viele inspirierende Coffee-Dates. Aber ich würde mich gerne mal mit Elke Heidenreich treffen, die ich schon lange verfolge, was sie so macht, die auch, ja, ich will nicht sagen sperrig ist, aber die auch für ihre Meinung einsteht und nicht immer so ganz Main Street ist. Und da ich selber sehr gerne lese, würde mich das wahnsinnig interessieren. Und auch ihr Buch Altern, das hat mich auch, gerade weil das so wahnsinnig reinpasst, und das haben wir bei den Wechseln ja noch gar nicht gesagt, dieses, welche Lebensphasen sind, wie wichtig, wie verhalte ich mich, wie angepasst bin ich und was passiert da im Alter, wo ich eben auch viel freier bin. Also Elke Heidenreich wäre bei mir ganz, ganz oben auf der Liste.
Wow, cool.
Bei mir wäre es tatsächlich Patti Smith. Also erstmal mag ich die Musik wahnsinnig gerne und sie hat das, was viele Menschen nicht mehr haben. Sie ist wirklich authentisch, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Also sie kümmert sich nicht darum, was andere von ihr denken oder wie sie jetzt, ob sie jetzt aneckt oder nicht. Sie sagt ganz ehrlich und offen, was sie will. Sie macht, sie schreibt, sie singt, also sie ist Poetin, sie ist, sie trauert öffentlich und sie, ja, sie ist einfach ein sehr, sehr authentischer Mensch und das finde ich extrem, extrem wichtig in der heutigen Zeit und das gefällt mir sehr, sehr gut an ihr.
Sehr, sehr cool, cool. Tolle, tolle Inspiration. Das letzte richtig gute Buch, was ihr gelesen habt. Wir klammern mal euers aus. Euers ist auch richtig gut.
Das haben wir tatsächlich auch gelesen.
Ja, genau. Mehrmals.
Claudia?
Also ich mag, also ich lese momentan wahnsinnig viel von Elizabeth Stroud. Das ist eine amerikanische Autorin, die unglaublich schöne Bilder oder sagen wir mal, eigentlich erzählt sie gewöhnliche Alltagssituationen, es sind immer Frauen im Fokus, die einfach bestimmte Dinge erleben, Trennungen, es sterben Menschen in ihrem Umfeld, Kinder werden geboren, Kinder werden größer, ziehen aus und so weiter. Also eigentlich der normale Alltagswahnsinn, aber sie macht es so reflektierend und so tiefgründig, also das habe ich schon lange nicht mehr so gut gelesen, kann ich nur jemand ans Herz legen. Das regt so an, über einfach alltägliche Sachen, sich mal selbst nachzudenken oder auch so, wofür stehe ich gerade im Leben, was will ich, das ist wirklich sehr, sehr motivierend, sich darüber mal Gedanken zu machen. Also kann ich nur sehr empfehlen.
Alle Bücher gut. Habe ich notiert. Sehr, sehr cool.
Bei mir ist es tatsächlich, war es gar nicht einfach. Ich bin totale Vielleserin, schon immer. Ich habe Germanistik studiert und ich lese die komplette Klaviatur. Ich lese gerne auch mein Kinderbuch wieder. Kann man also auch Erich Kästner, das doppelte Lottchen, das ist so hochaktuell mit Trennung, heute zum Beispiel sowas alles, aber und auch gern mal irgendwie so die Bäckerei am Strandcafé. Das brauche ich zwischendurch auch mal, um irgendwie den Kopf zu machen. Aber was mich gerade fasziniert hat, ist Arno Geiger, der alte König in seinem Exil. Es geht um Demenz. Ich habe das vor 3-4 Jahren, glaube ich, schon mal gelesen und ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, 3 Jahre und jetzt vor kurzem nochmal. Da wird das ganze Thema Demenz auf so anschauliche, ehrliche Art und Weise dargestellt, wo er, es ist sein Vater, über den er spricht, über August Geiger, spielt in Österreich und er berichtet, wie das ist, dass die Familie am Anfang gar nicht wirklich merkt, Mensch, es ist eine Demenz und man geht dann mit dem Vater auch noch relativ rüde und Mensch, jetzt konzentrier dich doch mal und mach mal so und wie sich das so alles entwickelt und Demenz ist tatsächlich ja auch eine Krankheit, mit der jede Familie in irgendeiner Form konfrontiert wird, entweder direkt oder im Freundeskreis oder was auch immer und was mich da sehr fasziniert, ist eine so schöne Sprache, die ist gut verständlich. Ich finde, Sprache muss immer verständlich sein. Sie darf nicht zu verschwurbelt sein, denn sonst lese ich ein Buch nicht. Der mag wahnsinnig gebildet sein, aber wenn ich das dann nicht verstehen kann, und da sind so Sachen, seine Worte sickerten langsam aus ihm raus, weil er auch eben zunehmend nicht mehr sprechen konnte. Und da hat man sofort Kopfkino und sowas mag ich sehr gerne. Also der alte König in seinem Exil schildert auch nochmal, wie die Familienangehörigen damit umgehen. Und ich glaube, da kann man viel für sich auch selber rausziehen. Genau.
Sehr, sehr spannend, ja, weil, wie du sagst, es betrifft einfach super viele. Also ich selber habe durch meinen Opa das Thema selbst erlebt. Also ich glaube, und das ist kein Einzelfall, sondern wir hören es ja immer wieder. Mhm. Und von daher so wichtig, auch dass die Perspektiven aus Büchern da sich aufzunehmen. Lieblingsritual nach einem intensiven Arbeitstag?
Claudia?
Also kommt immer ganz drauf an. Habe ich viel gesessen und habe ich nicht, mich nicht bewegt, dann muss ich noch mal raus. Entweder Pilates oder einfach durch die Wohnung tanzen, wenn keiner da ist. wenn ich jetzt gerade schon viel aktiv war, weil ich viele Termine hatte, viel auswärts war oder so, dann mag ich das wahnsinnig gerne. Ich habe einen Hund, mit dem auf mich aufs Sofa zu setzen. Er ist wahnsinnig kuschelig wie eine Katze und dann brauche ich einfach mal gar nichts. Und dann mache ich auch tatsächlich nichts. Dann lese ich nicht, dann höre ich keine Musik. Dann versuche ich einfach mal nur zu sein. Das fällt mir nicht immer leicht. Aber ich finde es extrem wichtig, weil dann kommen natürlich ganz viele Gedanken. Ich lasse sie dann auch einfach ziehen. Ich versuche das so meditativ anzugehen, wie nur möglich. Gelingt mir auch nicht immer, aber ich finde das extrem wichtig. Und das ist so, ich nenne das, dann ist das immer meine blaue Stunde. Ich brauche das dann einfach, um nicht zu denken tatsächlich, um mal nichts zu machen und mich auch nicht ablenken zu lassen. Und das muss man auch mal aushalten. Das finde ich immer ganz gut.
Also soweit bin ich noch nicht, das kann ich nicht. Ja. Also bei mir dieses Nichtsdenken, ich probiere es immer und dann denke ich doch wieder, oh, muss noch die Mülltonne rausholen oder er hat ja bald Geburtstag oder so. Ne? Also bei mir ist es tatsächlich der klassische, schöne Guten-Abend-Spaziergang. Den mache ich sehr, sehr gerne. Der ist nicht allzu lang, den kann man natürlich unendlich ausdehnen. Ich wohne in Düsseldorf in der Nähe vom Rhein, das ist tatsächlich sehr schön. Und dann einmal da so eine kleine Runde, das hilft mir immer. Also das ist einfach super und ansonsten singe ich im Chor. Das ist einmal in der Woche und mal auch unter der Dusche oder so. Aber singen, da muss ich mich manchmal auch aufraffen. Oh Gott, jetzt da noch hin. Aber ich komme jedes Mal nach dem Singen befreit nach Hause. Also es muss ja gar nicht so schön sein. Also gut, die Chorleiterin findet es jetzt vielleicht nicht so schön. Aber wenn man einfach singt, das ist tatsächlich so, wie du jetzt sagst, mit dem Rumtanzen zu Hause. Also irgendwie auch was... Für mich ist es tatsächlich noch irgendwie Bewegung und irgendwie was machen. Genau.
Ja. Ach, danke, dass ihr das nochmal unterstreicht, weil genau darum, gerade in unserer produktiven Welt, die ja oft mit Sitzen und allem verbunden ist, so wichtig, so genau solche Arbeits- oder solche Rituale für sich immer mehr vielleicht auch auszuprobieren, zu entdecken und da wirklich einfach eine Routine draus zu machen, was einem gut tut, auch an Tagen, wo man vielleicht denkt, ach, gar keinen Bock und dann doch merkt, ach, gut, dass ich es gemacht habe. Ja,
genau.
Vielen, vielen Dank an dich, Ute, und an dich, Claudia. Es war sehr, sehr hilfreich, diesen Deep Dive zu haben und vor allen Dingen auch die Power dahinter zu sehen, Menopower. Also große Empfehlung auch an alle Hörerinnen, wirklich das Buch auch zu lesen, für sich da mehr Klarheit zu finden, vor allen Dingen eben auch zu gucken, wie betrifft es mich als Führungskraft, in meiner Verantwortung als Führungskraft oder in meiner Verantwortung für mich selber, da ganz klar hinzugucken, weil wir alle können nur mitgestalten, wenn wir auch gucken, dass wir uns mit den Themen beschäftigen und sie eben nicht ignorieren, sondern aktiv nach vorne gehen. Also vielen Dank an euch beide und danke an dich, liebe Zuhörerin. Und ich sage einfach, bitte leite diese Folge weiter, weil wir müssen da wirklich mehr Transparenz, mehr Klarheit und mehr Aufklärung reinbringen. Und da ist noch so viel Luft nach oben. Von daher Thema Wechseljahre rund um Menopause, Menopower. Da dürfen wir wirklich noch mehr Aktivität in die Welt bringen. Also wir drei sagen Danke und sagen auch gleichzeitig Tschüss.
Danke und Tschüss. Macht es gut, wie man im Rheinland sagt.
Ja,
genau.
Ja, macht es gut.